Pro und Konter, wir reden immer noch über die WM. Es ist hitziger denn je. Die Schweiz hat zuerst mal gespielt gegen Kamerun gewonnen. Brasilianer scheinen auch ganz gut in Form zu sein. Da kommt einiges auf uns zu. Wir analysieren das mit dem Sebastian Wendel, der irgendwo in der Tiefe von Basel sich gerade wird zuschaut. Mit dem Dino Kessler, der krachend gescheitert ist beim Versuch, einen Coca-Cola-Boykott anzuzetteln. Und mit mir, Emanuel Gysi, der wie immer versucht, Übersicht zu behalten. Und naja, schauen wir mal, ob es gelingt. Bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
Freuler. Weitergeleitet zu Shaqiri. Jetzt aber ja! Ja! Tor für die Schweiz! Shaqiri für Embolo! Und Embolo bringt die Schweiz 1:0 in Führung!
1:0 gewinnt die Schweiz zum WM-Start gegen Kamerun. Sind wir jetzt schlauer? Dino Kessler, Sebastian Wendel, sagen etwas zum ersten Match, das wirklich gegolten hat, aus unserer Sicht.
Schlauer, ja. Wir haben einen Punkt, also drei Punkte, einen Sieg, den hast du unbedingt gebraucht. Kannst du nachher sagen, wie der stand, ist eigentlich egal. Weil ich habe das Gefühl, die, ja, wenn die Serben sich nicht verspekulieren, werden alle Mannschaften dieser Gruppe die schlagen. Dann bist du nachher eigentlich wieder gleich weit. Dann weißt du, ja, musst am Schluss musst du nicht die Serben schlagen, wenn du weiterkommen. Schlauer, ja. Es ist ein immer schwieriges Spiel, habe ich das Gefühl. Weil das Risiko, das du hier bringst, einerseits musst du schauen, am Anfang haben ein paar gute Chancen gehabt. Wenn es dort ein bisschen geschickter wären, hätte es gut können, ein Gegengoal geben können. Nachher habe ich das Gefühl gehabt, die Schweizer hätten gut auch noch zwei, drei können machen. Also, ja, schlussendlich wahrscheinlich ein bisschen ein knappes Ergebnis, weil Brasilien dort wahrscheinlich, gut, die werden nicht weg sein, aber wenn die Serben denen zwei, drei reinpumpen, hast halt dann das Torverhältnis, dort hätte man vielleicht ein bisschen kaltblütiger sein müssen, aber sonst, ja, überragend ist es nicht gewesen, aber was heisst das schon?
Ja, ich schlage da in eine ähnliche Kerbe. Für mich ist das beste Resultat wirklich schlauer über die Leistungsfähigkeit von der Schweizer Mannschaft bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht geworden. Es ist Auftreten wie eine Mannschaft, die sich ja, als einer von den Geheimfavoriten oder Mitfavoriten sogar gesehen. Da mache ich auch die Spieler kein Geheimnis daraus, dass sie hohe Ambitionen haben. Ja, es war ein Match gewesen, wie man hätte ein bisschen erwarten können. Ich war ein bisschen überrascht gewesen, nach dem 1-0, dass Kamerun vor allem in der Schlussphase sich nicht mehr gewehrt hat gegen die Niederlage. Ich habe das Gefühl gehabt, die könnten noch etwas mehr, vor allem wenn sie das so machen wie in der ersten Halbzeit. Aber die haben entweder nicht mögen oder nicht wirklich daran geglaubt. Ja, nein, wirklich schlauer sind wir nicht geworden. Und sie haben noch nicht alle Karten müssen auf den Tisch legen, die Schweizer Nazi. Und es wird spannend, wie sie sich wehren gegen die furiosen Brasilianer. Die haben wir gestern schon Eindruck gemacht.
Auf die kommen wir nachher noch. Die haben dir Eindruck gemacht. Du bist gerade auf die Flucht nachher. Du bist wieder unterwegs heute. Sag schnell, von wo meldest du dich?
Ja, ich melde mich heute aus Basel, aus der zweiten Heimat von Breel Embolo, Siegtorschütz gegen Kamerun. Kamerun ist ja seine erste Heimat, wo er geboren ist. Ich stehe da momentan gerade unter einer Brücke, zwischen, mache Pause zwischen den zwei Besuchen bei seinen zwei Kindheits- und Jugendvereinen, Nordstern Basel und Old Boys Basel. Ja, muss dann nachher noch zu Nordstern und kommen dort erzählt über, wie der Breel als kleiner Bub getickt hat.
Nordstern,
wie gut er dann schon
war. Nordstern, die einzige relevante Information zu diesem Club, der Lieblingsclub von unserem Formel 1-Reporter Roger Benoit. Da legt er grossen Wert drauf. Weiss auch ab und zu sogar, wie sie gespielt haben am Wochenende, aber sie glauben mittlerweile dritte Liga, vierte Liga. Ja, nicht nachgeschaut.
Vom Amateurfußball.
Ja, muss man leider sagen. Jetzt haben wir eine Ambulanz gehört oder ein Polizeiauto. Bist denn du sicher, wo du gerade bist?
Absolut, absolut. Ich bin hier ein bisschen im Epizentrum, Steiner Vorstadt. Tremli fahren vorbei, Autos, ab und zu eine Ambulanz. Mir geht es gut.
Ah, also, ich meine, du siehst am Rhein unter einer Brücke, aber das ist dann irgendwie dort der Viadukt, in dem Fall.
Ja, genau. Genau.
Ach, du versteckst dich.
Nein, nein.
Du steckst dich nicht dort und die Polizeiauto, die vorbeifahren, sind auf der Suche nach einem intensiv forschenden jungen Mann, der irgendwie durch die Stadt tiert.
Nein, bis jetzt hat's da, ist es hier noch nicht durchgedrungen, dass da der Blick auf die Brillspuren ist, aber ich glaube, das ist auch kein Verhaftungsgrund.
Noch nicht?
Noch nicht, wer weiß, gell?
Jetzt können wir vielleicht geschwind auf den Breel Embolo kommen. Eben, wir haben es gesagt, Siegtorschütz, im Vorfeld eine von der Figuren von dem Match gsi, hat alles eingelöst, wo wir uns erhofft haben, wo er sich auch erhofft hat. Also gut, er hat gesagt, er würde gerne mehrere Goals schiessen, auch wenn es gegen Kamerun ist. Nachher das gemacht, was man mittlerweile natürlich erwarten kann, dass man nicht jubelt gegen die andere Heimat, würde ich jetzt mal formulieren. Was nehmen wir sonst noch mit, Breel, technisch aus dem Spiel? Für mich hat er am Anfang einen relativ schwierigen Stand gehabt, weil spielerisch, ja, man hat gemerkt, das ist das erste Spiel an einem Turnier. Man kommt, ja, so wie viele andere Mannschaften auch, nicht so richtig in die Gänge. Oder hat ein bisschen Anlauf gebraucht. Und nachher hat er dann schon seine Szene gehabt. Irgendwann hat einfach den Jubel nachher unterdrückt. Ja. Es ist jetzt einer von diesen Fällen, die ich in dem Gesten vom Respekt abnehme. Es gibt das häufig so im Clubfußball, wo irgendwie jemand mal ein Vierteljahr bei Schalke gespielt hat und nachher gegen Schalke ein Goal schießt. Das ist jetzt ein rein zufällig gewählter Club. Könnte auch Fortuna Düsseldorf oder Huddersfield nehmen. Und nachher bewusst verzichtet zu jubeln. Von dem her eigentlich noch ein rührender Moment tatsächlich. So, hat etwas Besinnliches gehabt, die Szene nach dem
Ich Gang. Habe sehr eine ehrliche Geste von ihm gefunden. Also, wie du sagst, wir hätten das sofort abgenommen, dass das sehr speziell ist für ihn. Ich glaube, innerlich hat er sich sicher gefreut. Und vielleicht aus seiner sportlichen Leistung. Er ist sicher der richtige Stürmer gewesen. Gegen die Abwehrhühne da von Kamerun braucht man einen physisch starken Spieler. Er konnte dagegen haben. Obwohl er beim Goal natürlich total frei ist gestanden. Dort hätte er sich nicht müssen irgendwie in einem Zweikampf behaupten. Dort haben sie wirklich quasi gesagt, bitte schiess das Goal gegen uns. Fast so hat es gewirkt, oder? Aber nein, er ist sicher richtig eingesetzt gewesen. Es war auch immer ein bisschen Diskussion bei ihm, ist er am Flügel besser aufgehoben oder im Sturmzentrum. Er hat ja eine Wucht, wo er könnte auf dem Flügel zur Entfaltung bringen. Aber ich habe gefunden, er ist richtig eingesetzt und wer weiß, vielleicht wird er noch der Mann der WM. Der Anfang ist gemacht.
Es war lustig, ein Match auf SRF geschaut und dann hat Rainer Maria Salzgeber dann, ich glaube, nach dem Spiel in der Analyse sich verstiegen zu der Behauptung, sie sei eines von der schönsten Goals vom Turnier bis jetzt. Also es ist nicht unschön, das muss man sagen. Da hat auch der Kollege Salzgeber noch nicht gewusst, dass der Richarlison am Abend noch einen wird oben draufsetzen. Das muss man ihm zugestehen in dem Moment. Aber wie du sagst, also die Kameruner haben dort, kurz das Gefühl gehabt, haben sich damals im 2014 für ihre Nationalmannschaft entschieden. Oder sie rot-grün-blind, der eine oder andere. Und hat einfach nicht gemerkt, dass das ein Schweizer ist, der da kommt. Und dann ein bisschen viel Freiraum hat er in dieser Situation. Aber am Schluss musst du dann gleich die Nerven haben. Also du musst das Goal, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber du musst ihn zuerst machen. Also es ist manchem dann schon das Herz in die Hose gerutscht in so einem Moment.
Ja,
gerade wenn sie so aufgeladen ist, die Situation.
Man sieht ja, häufig, es ist mir ein bisschen aufgefallen in dieser WM, dass sehr viele Field-Goal erzielt werden, also Schüsse aus kürzerer Distanz, die meterweise über das Goal gehen. Aber das ist schnell passiert. Die Entstehung von dem Goal ist schon der Querpass, defensiv gut orientierte Mannschaft verhindert den vom Scheck, glaube ich, den Querpass. Und nachher direkt am Namen weniger als 11 Meter vor dem Goal oder ungefähr 11 Meter vom Goal völlig unmarkiert. Das ist, also wünschst du dir, dass du so frei zum Schuss kommst. Das ist ja nicht aus einer Situation heraus gewesen, wo die Abwehr völlig desorientiert hätte müssen sein. Also es war nicht irgendwie ein 2-gegen-1-Konter gewesen, sondern dort sind noch Leute rundherum gestanden. Aber ja, man nimmt es, wenn man es so kriegt. Irgendwann hat man gleich dafür gesorgt, dass die Abwehr aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht gewusst hat, was gerade läuft. Viele andere Möglichkeiten hat es dort ja nicht gegeben, um mindestens mal so leicht zum Torschuss zu kommen.
Ja, eben, der Seferovic hat es da einfacher gehabt nach seinem Ballgewinn, den er da hatte, nach einem krassen Abwehrfehler. Also, das ist eigentlich die grössere Chance gewesen, sage ich jetzt mal so rein von den Stehen her und so. Er war sicher nicht ideal Verteidiger gewesen, eben die zwei Querpässe über auf die rechte Seite, nachher auch der Flachpass der Rücken vor Abwehr. Also, ja. Da könnte man sicher für einen Verteidigerlehrgang könnte man das Goal brauchen, um zu sagen, wie man es nicht macht.
Ja, da müssen wir jetzt, genau, da muss man dann sagen, das freut den Fan, aber im Trainer steht Horzberg. Das ist, glaube ich, Journalistengewerkschaft, irgendwo steht, dass man in so einer Spielsituation das nachher so muss zum Ausdruck bringen. Was wir da damit gemacht hätten.
Rigo Berzong, seine langen Haare stehen auf dem Berg, ja genau.
Ja, wahrscheinlich, ja. er hat das übrigens gut gemanagt, habe ich das Gefühl gehabt, der Rigo Berzong, die ganze Embolo-Geschichte, wo ja doch in Kamerun auch hitzig diskutiert worden ist, wo dann auch der ein oder andere Kameruner offenbar im Nachhinein auch das Gefühl gehabt, Frechheit. Mir jetzt denkt, er hat dort auch nach dem Match ziemlich gut Luft rausgenommen, dieser ganzen Thematik.
Was wer hat der Rigobert Song?
Rigobert Song hat gesagt, das sind wie kleine Brüder für ihn und das sind er jetzt immer noch. Irgendwie so ist der Satz gegangen. Ist manchmal auch nicht schlecht, einfach sich aufs tatsächlich Wesentliche konzentrieren. Im Seferovic hatte ich das Gefühl, Entschuldigung, er hat das Goal schon gemacht. Er lässt den Verteidiger einmal aussteigen. Und dann schießt er ihn an. Der ist eigentlich schon weg. Also eigentlich war es eine riesen Aktion. Dann geht es
auf
den letzten Meter halt schief.
Ist noch einer reingelaufen. Was mich ein bisschen gewundert hat beim Rigobert Song, dass er den Choupo-Moting ausgewechselt hat. Er hat auch komisch aus der Wäsche geschaut. Irgendwie völlig verständnislos gewesen für die Aktion. Was, ich muss jetzt raus? Wir müssen doch jetzt wahrscheinlich versuchen, mindestens einen Punkt zu holen. Ich weiß nicht, was die taktische Überlegung war.
Ja, vor allem er ist ja mit Abstand der gefährlichste Offensivspieler von ihnen gewesen. Und der, wo man für KD könnte jetzt den Schweizer noch wehtun. Vor allem auch mit dem, was er in den letzten Monaten geleistet hat, wie er drauf ist, oder? Von seiner Form. Also ja, muss ich dir recht geben. Hat mich sehr, sehr überrascht, weil, wie gesagt, du musst ja unbedingt, das ist ja die gleiche Ausgangslage für Kamerun wie für die Schweizer. Du musst in diesem Spiel etwas holen, wenn du noch eine gute Chance hast, weiterkommen, oder? Also,
ja, genau. Ja. Also, die Überraschungen sind ja nie ausgeschlossen. Wenn man jetzt die Match gesehen hat aus dieser Gruppe, würde man sagen, Brasilien wahrscheinlich ziemlich unwiderstehlich, aber auch das ist nicht garantiert. Also, wer weiß, was da passiert. Aber dort habe ich das Gefühl gehabt, irgendwo sparen sie den auf, wenn sie den schonen. Für was denn?
Ja, für den Serbien-Match jetzt.
Also sind wir froh. Es hätte ja noch etwas können passieren können. Ja. Einmal eine Szene kam, wo er sich durchdrippelt, dann mal Kanji vorbei von der Seite. Und dort hat ihm dann die Optionen gefehlt. Er musste quasi von der Torlinie weil er im Sommer vorbeikommen, wo dann eben nicht wieder Manuel Neuer die...
Schön sagst du das, ja.
Die hoch nach Seite geöffnet hat, sondern alles dicht gemacht hat. Nicht ganz vergleichbar gewesen, aber... Doch, eben, dort war die Zeit dazu, die Anspielstation hat es nicht gut kontrolliert, hat gefährlicher ausgesehen, als es am Schluss war.
Manuel Neuer hat es geschafft, eine Situation, die er sonst eigentlich gut löst, das war gegen Japan, das 2-2 von den Japanern gegen die Deutschen. Normalerweise lässt man sich dort anschiessen als Goalie, das hat der Sommer gemacht, oder? Und der Neuer ist eigentlich dort gestanden und hat dann irgendwie sich abgedreht im letzten Moment.
Er hat gesagt, er wollte unten zumachen, dass er nicht zwischen den Beinen durchgeht.
Ja.
Ja, aber es gibt so Stammbilder, schön, wo man sieht, wie der Ball an ihm vorbeigeht. Also, das war Millimeterarbeit. Also, die ganze Aktion mit der Ballannahme aus 60 Metern in der Luft, Ballannahme direkt in den Lauf, 3 Schritte, zwickt und oben rein. Also, perfekter geht es nicht. Ist ja lustig, die Deutschen haben aufgrund von dem Spiel, das wir gegen Kamerun hatten, habe ich heute Morgen gelesen, wir nehmen am Dienstag auf, nein, am Freitag.
Der Freitag, der Dienstag und der zweiten Hälfte der Woche.
Wir nehmen ja jetzt zweimal auf pro Woche, wunderbar. Leichte Verwirrung. Nach dem Spiel hat die Deutsche Zeitung geschrieben, die Schweiz sei ein sehr geheimer Geheimfavorit. Quasi Kritik für den Sieg gegen Kamerun, wo ich mich dann gewundert habe, ja, aber wischen doch vor der eigenen Haustür. Machen sie auch, sehr interessant, wie die Deutschen in so einer Situation sind, was da alles kommt an System und sonstiger Kritik. Also die zerfleischen also sich alles. Gegenseitig geht und alles wird in Frage gestellt. Inklusive schon wieder der Trainer. Und man hat offensichtlich das Gefühl gehabt, dass man nach den mehr oder weniger Abstürzen, die man hatte, jetzt schon wieder ein Mitfavorit ist. Ist wahrscheinlich auch eine Haltung, die die Deutschen grundsätzlich haben müssen. Nicht nur aufgrund vom Selbstverständnis, sondern auch von der Liga, die sie haben, von den Spielern, die grosse Qualität haben. Aber ist schon noch erstaunlich. Also das Spiel hat mich irgendwie noch mitgenommen, die Deutschen gegen Japan, mit den Goals, die gekriegt haben dort und die Diskussion, die das ausgelöst hat. Und das ist jetzt fast ein bisschen ein Ablenkungsmanöver wahrscheinlich. Das ist eine Frage.
Ja, die haben natürlich riesen Angst, dass es so läuft wie vor 4 Jahren, oder? Wo sie den Auftakt verloren haben und nachher aus dem Strudel nicht mehr rausgekommen sind. Ich muss sagen, bis also die erste Stunde von den Deutschen hat mir echt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Mal. Die werden eigentlich den Ansprüchen auch gerecht. Weil, also ich will Japan überhaupt nicht kleinreden, das ist für mich jetzt nicht eine Dimension Saudi-Arabien gegen Argentinien. Japan ist eine gute Mannschaft, die haben da wirklich etliche Spieler in den Top-Ligen in Europa. In der Bundesliga sind es glaube ich etwa 7 gewesen, die gespielt haben in dem Match, Bundesliga-Söldner. Nein, aber Kritik hat ja vor allem nachher darauf gezielt, so in puncto Einstellung, oder? Dass man sich quasi wie zu sicher gefühlt hat und nachher so gefühlt hat, ja, mit 80% schalten wir jetzt den Match über die Zeit. Und das geht natürlich nicht, vor allem nicht gegen Japan. Und es ist der Teufel los und vor allem die grosse Angst, dass es wieder so rauskommt wie vor 4 Jahren. Ja. Das wäre natürlich ein
Debakel. Zu Recht, oder? Der Gegner heisst Spanien, gewinnt das erste Spiel 7-0. Gegen den hat man eines der letzten Spiele unter dem Yogi Löw noch historisch 6-0 verloren. Die höchste Niederlage, die DFB-Auswahl jemals kassiert hat, glaube ich, nicht gelesen. Also eher Vorzeichen deuten auf Sturm und auf Heimreise.
Also meine Lieblingsszene in diesem Match war ja die von Antonio Rüdiger. ist ja wirklich, also ich habe es letztes Mal glaub, gesagt, ist mein Lieblingsspieler eigentlich bei den Deutschen. Aber er hat dort gegen Asano, glaube ich, ein Laufduell, wo er gönnt, wo er weit vorne ist. Und dann fährt er plötzlich an, was ist das, so ein High-Step, so einen gestreckten Galopp machen.
Das Dion ist Sanders. So Sprinter-Style, oder? Also, wo quasi mit den Hamstrings springen und nicht vorwärts bückt, wie wir normalen Leute.
Es passiert einfach plötzlich. Jetzt hat mir vorhin ein Kollege in der Redaktion gesagt, dann mache ich das manchmal und dann habe ich wirklich das Gefühl, sie sind schneller, das sei gar nicht überheblich gemeint gewesen. Ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz sicher.
Es sieht einfach lustig aus.
Es sieht sehr lustig aus.
Ich hatte noch Szenen gehabt, wo einer, wenn er so einen Stuhl einfach auf die Seite genommen hat, von hinten an die Hüfte gelangt, auf die Seite gestellt, den Ball weggenommen, sich umdreht und davon gespurtet.
Wenn man es machen
kann. Seba, sag mir schnell etwas. Die Diskussion mit den Deutschen ist ja auch bei dem zweiten Gegengol. Der Süle als Rechtsverteidiger hat das Abseits aufgehoben. Die beiden Innenverteidiger, Schlotterbeck und eben der Rüdiger, die haben auf Abseits gespielt. Jetzt haben sie da im ARD-Studio diskutiert, was jetzt richtig ist. Und dann hat der Christoph Kramer, sehr witziger Experte in dem Studio, gesagt, ganz einfach, wenn der Süle auch auf Abseits spielt, passiert das Goal nicht, weil dann steht der andere im Abseits. Was von vorne kommt, sehen sie dann, passiert nichts. Der Mertesacker hat gesagt, es sei grundsätzlich falsch, dort auf Abseits zu spielen. Das mag ja sein, nur nützt dir das dann nichts mehr, wenn einer nicht das Gleiche macht wie die anderen zwei. Also, wie steht die Anweisung? Die Innenverteidiger spielen auf Abseits. Muss dann der Aussenverteidiger sich denen anpassen oder darf er einfach machen, was er will? Was nicht sehr viel Sinn machen würde.
Also vor allem in dieser Situation, wo ja, es ist ja ein langer Ball gsi, ich weiß nicht, ob es sogar ein Freistoß gsi ist, wo der lange Ball dann kommt. Also in dieser Situation bin ich ganz klar auf Seite Kramer und auch der Bastian Schweinsteiger hat es klar formuliert. Also dort muss sich der Außenverteidiger an den Innenverteidiger orientieren. Die gehen vor, wo die Höhe ist von der Abwehrlinie. Und da hat einfach geschlossen, auf Deutsch gesagt, oder? Also, er hat einfach nicht geschaut, wo die stehen. Und vor allem, der Ball ist nicht einmal auf seine Seite gekommen. Also es gibt wie gar nicht den Grund, dass er dort hinten steht, dass er um seinen Gegner noch müssen, irgendwie näher bei dem stehen. Also nein, der schwarze Peter kann man dort wirklich am Niklas Süle zuschieben. So entsteht es. Und so Der andere wäre ja sonst etwa 2 Meter Offside, wenn er nicht jetzt steht. Auf das haben sich die Innenverteidiger verloren. Und darum sieht nachher auch der Schlotterbeck so uralt aus, oder?
Ja.
Dass er nur noch hinten nachher dran. Also dort sehe ich den Fehler wirklich ganz klar.
Aber auch perfekt gespielt in dem Fall, aufgrund von dem Fehler. Aber noch Ballannahme und der Schuss, das ist. Also besser kannst du, ja, logischerweise kannst du es nicht besser machen.
Ja, vorher über eine neue diskutiere ich. Ja, ich weiß nicht, ob man ihm wirklich einen Vorwurf machen kann. Es ist wirklich einen perfekten Abschluss gemacht. Und du kannst schon zumachen, aber eben ein bisschen musst du schon spekulieren darauf, könnte noch Querpass spielen. Und es ist so einer von 30 Schüssen geht so rein, oder? Und das ist jetzt halt so einer gewesen, oder? Der hat wirklich perfekt getroffen. Und ich würde da den Manuel Neuer einfach als Letzten in der Fehlerkette gesehen von der Abwehr, ja.
Gut, wäre auch bei Majestätsbeleidigung. Man viel sagen, dass ich nicht mehr der allerbeste Goal auf der Welt. Macht mir immer noch einen sehr souveränen Eindruck. Obwohl, auch beim ersten Goal
hat wenn er noch der Drittbeste ist, ist er immer noch super, oder?
Immer noch sehr gut. Auch beim ersten Goal hat man ihm etwas, zum Teil Vorwürfe, darf nicht nach vorne abprallen lassen. Ja, um Himmels Willen. Also, das war eine Notsituation. Das war noch dass er überhaupt am Ball gekommen ist. Da müssen seine Vorderleute dafür schauen, dass dort nicht die Japaner ganz
fest muss er einfach fahren, ganz klar, eindeutig.
Ja, mit einer Hand. Ja, wie im locker, Football. Riesen.
Unter einen Arm klemmen.
Zwei Receiver sollte er auch noch
sein. Nein, das ist natürlich Quatsch. Jetzt beim zweiten Goal finde ich es eben nicht Majestätsbeleidigung, sondern es ist so ein bisschen Denkmalschutz, wo der gute Manuel Neuer dann auch genießt. Also man getraut sich ja dann nicht, weil man hat sich mal darauf geeinigt, dass er gut ist. Es ist so ein bisschen der umgekehrte Akanji-Effekt, wo man dann auch erst, wo er bei Man City gut gespielt hat, sich getraut hat zu sagen, ja, der ist wirklich Weltklasse. Und beim Neuer ist dann immer so, ja, es ist halt der Manu, bei dem ist dann ein haltbarer Ball vielleicht doch schwieriger haltbar. Jetzt vielleicht nicht nur auf diese Szene gemünzt, sondern ganz generell. Er ist ja ziemlich tatsächlich unantastbar. Da muss einem der Marc-André Ter Stegen hinten dran manchmal ein bisschen leid, weil er ja nicht der schlechteste Goalie der Welt ist, der immerhin auf der Bank einen guten Zuschauerplatz hat, wenn jetzt die Deutschen am Sonntag gegen Spanien versuchen, irgendwie im Turnier zu bleiben, weil also viel fehlt nicht und die sind aus. Also dass Japan gegen Costa Rica gewinnt, ist jetzt überhaupt nicht irgendwie unrealistisch als Szenario. Und dann muss man gegen Spanien schon etwas holen. Und das dürfte nicht einfach werden. Also
ich glaube auch nicht. Also,
das Ausscheiden ist sehr realistisch.
Absolut. Die Spanier sind, wenn die ihren Ballbesitzfußball oder Trainer... Da weicht er nicht davon ab, mit frischen Leuten, also junge, hungrige Leute, sagt er. Und du schaust, wie die spielen, ähnlich wie Japan am Schluss, also nicht vergleichen Japan und Spanien, aber die Japaner haben ja gewechselt, einen Haufen Stürmer, vor allem in offensiv volle Pulle voraus. Die Spanier spielen gern mit Steckpass, Steilpass. Also, wenn dann die Abwehr nicht sattelfest ist, dann wird es dann ziemlich schnell mal schwierig und vielleicht das Selbstvertrauen nicht ganz zuvorderst ist. Dann droht wirklich nach dem zweiten Spiel schon das Bewusstsein, dass man wieder fort ist.
Das Wort Steckpass gefällt mir. Auf welchem Sender hast du das aufgeschnappt?
Das habe ich irgendwo gelesen, als ich über die Spanier nachgelesen habe. Sie operieren mit Steil- und Steckpass. Irgendwann haben sie mal eine Grafik gezeigt, glaube bei der letzten WM, wo die Spanier rund um den Strafraum gespielt haben. Und wenn man die Linien alle miteinander verbunden hat, hat das am Schluss ausgesehen wie eine Hängematte um den Strafraum herum. Sie haben, glaube ich, dann gegen Russland gespielt und haben irgendwie 1300 Pässe, aber nichts im Strafraum. Aber ich glaube, das haben sie schon korrigiert. Und wenn sie im ersten Spiel schon einen Haufen Goal schiessen, steigt Selbstvertrauen. Ich glaube, es wird sehr schwierig. Also, die Abwehr muss dicht sein. Und dort kommt man in den Sinn, wie kommt ein deutscher Nazi-Trainer auf die Idee, dass er mit zwei Leuten von Dortmund spielt, hinten drin, die jetzt zuletzt wirklich eine Lotterabwehr hatte. Ich glaube, 4 Gegengol gekriegt im letzten Bundesligaspiel, wenn es mir recht ist.
Niklas Lotterbeck.
Nico
Lotterbeck. Oh Gott, ja.
Das ist eine Kombination.
Gestolpert, ja.
Vielleicht, ja, dass dort auch die Selbstsicherheit nicht so gross ist für die Abwehrspieler, defensiv wirklich zu verheben. Und jetzt hat man gerade zwei Schlotterbeck-Säulen, die die Hauptbeteiligten gewesen sind. Bei diesen Gegengol Antonio Rüdiger ist, der ist, glaube ich, ja,
der ist, an dem rütteln wir nicht. Sicher nicht. Solange er seinen Highstep macht. Excuse, nein, genau. Unantastbar.
An dem liegt es sicher nicht. Es war auch eine Diskussion, Mats Hummels ist zwar auch von Dortmund, aber hätte er den sollen mitnehmen, oder? Weil der ist schon, man hat es fast nicht gedacht, aber nochmal in einer super Form jetzt diese Saison. Ja, das kommt natürlich jetzt alles auf Hansi Flick zurück, oder? Dass er, ist natürlich typisch, man ist immer im Nachhinein schlauer, oder? Ist es richtig gewesen, ihn daheim zu lassen? Ist es richtig, der Säule, wo jetzt alles andere als ein Rechtsverteidiger ist, auf Recht zu spielen? Warum nicht den Thilo Kehrer dort spielen, der ja erstaunlicherweise unter dem Flick die meisten Einsatzminuten hat bei den Deutschen, seit der Flick Trainer ist? Der hat jetzt einfach gar nicht gespielt gegen Japan, was ja einigermaßen erstaunlich ist. Ja, und das fliegt damit zum Toren.
Das und dass man die Chance nicht genützt hat. Darf man nicht vergessen, in dem Spiel Deutschland hätte 2-3-0 führen können, dann wäre es auch ein anderes Spiel gewesen. Gut.
Jetzt,
die andere Seite.
Jetzt sind wir eine Woche nicht ganz im Turnier, es ist Freitag. Eine Art Dienstag für gewisse von uns. Erstes Resümee, wo schauen wir? Was schauen wir, was finden wir gut? WM ist ja auch immer so der Moment, also für mich mindestens ein bisschen zum Zappen und zum Schauen, wie die verschiedenen Fernsehstationen das machen. SRF ist für mich vor allem, wenn die Schweiz spielt, erst einen Anlauf stehen. Und sonst bin ich extrem frei und wankelmütig. Was sind eure ersten TV-Eindrücke?
Also ich bin da ganz klar ein Deutschland-Fan, ARD und ZDF, was die an geballtem Expertentum da rausgegraben haben. Eben Kramer, Voss Tecklenburg ist auch schon ein paar Mal im ZDF gewesen, macht das sehr gut, finde ich. Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger hat sich auch gesteigert, lässt nicht nur Plattitüden raus, sondern redet so Klartext.
Also hat er jetzt mich, da das Fitnessarmband abgezogen, das er in die Teufelsküche gebracht hat?
Das
Schleichwerbung. Müssen wir ein Auge drauf
haben. Ich habe hergelost, nicht hergeschaut. Nein, aber also im deutschsprachigen Raum ist das für mich unschlagbar, was die Deutschen da im Studio beistellen. Ja, bei den Schweizer ist halt, wenn nicht Schweizer spielen, ich finde es immer ein bisschen tiefmütterlich. Es ist immer gleich ein Setup, es hocken einfach zwei am Tisch. Lukas Studer, Paddy Kählin, das sind Moderatoren und dann haben sie ihre Gäste. Und ja, es ist halt Jahr ein, Jahr aus einfach immer das Gleiche, oder? Und das, ich finde es ein bisschen uninspiriert, oder? Wie die Schweizer das, und du merkst halt einfach auch, bei den Gastgebern, eben Paddy Kählin und Lukas Studer, das sind jetzt keine Fußballfachleute, oder? Das merkst du. Die Diskussionen sind da sehr niederschwellig.
Gut, das kann man auch aus SRF-Sicht, könnte man, also Danette Fetscherin dürfen wir nicht vergessen, die ist auch noch eine von den Moderierenden.
Stimmt, ja.
Beim SRF könnte ich mir vorstellen, dass man bis zu einem gewissen Grad das sogar bewusst macht. Der Benny Thuner hat mal über die WM gesagt, das ist dann, wenn dein grosses Auge zuschaut. Das heisst, du musst für ganz, ganz viele Leute das Spiel begleiten, die vielleicht sonst nicht unbedingt schauen. Das heisst, geh nicht zu fest über Steckpässe reden zum Beispiel. Das könnte auch der Ansatz sein. Also das kann man vielleicht zur Verteidigung von unseren Freunden vom Leutschenbach noch sagen. Was mir aufgefallen ist bei den, jetzt muss ich aufpassen, beim ZDF, die haben, glaube ich, bis jetzt mehr gemacht, mindestens von dem, was ich gesehen habe. Ich finde das Studio eigentlich auch nicht schlecht. Dort habe ich gestern den Sandro Wagner noch gehört, der immer sehr unterhaltsam ist. Als Fußballer habe ich ihn furchtbar gefunden. Seit er den Musketierschnauz hat und den Rauchragenpulli, finde ich ihn aber als Experten auch inhaltlich gut. Nein, jetzt ohne Blödsinn, finde ich ihn wirklich erhellend. Aber die hocken dort so ausgestellt auf diesen Futons, zu fünften aufgereilt oder zu vierten. So kein Tischli, kein Pötli, nichts vorne dran. Es ist also,
das sind wirklich Pandemie-Regeln noch.
Ist mir total unangenehm, denen zuzuschauen. Ist noch
ein paar härtere Regeln als bei uns. Ja.
Genau, vielleicht ist das dem geschuldet.
Nein, es wirkt irgendwie, als ob man. Komisch. Es ist ganz komisch. Also ist mir die ARD ist mir sympathischer, wo sind wir ein bisschen herkömmlicher, so mit so einem Panel. Wo ich vorgestern am Mittwoch den Sami Khedira, den Herr, wer ist dort gewesen, Hitzlsperger und die Almut Schuld gesehen habe, dort sitzen. Sehr, sehr gutes Panel. Dort war es irritierend, dass dann Bibiana Steinhaus als Schiedsrichtererklärerin auftreten ist. Das allein war noch nie irritierend gewesen. Aber sie hätte dann so müssen so sie ist dann neben das Panel gestanden, wie so eine Schülerin, die, weiss jetzt nicht, ein Gedicht vorträgt, gerade das nächste, also wo der vorbereitete Vortrag hat müssen erzählen, dann ist sie wieder verschwunden, sie ist dann wie vorgeladen worden. Obwohl sie grundsätzlich Vernünftiges gesagt hat, das hat ein bisschen abgelenkt.
Was man vielleicht bei Deutschen kann ankreiden, gerade jetzt im ZDF, wo, wie du sagst, so, die sind da ausgestellt, es ist vielleicht ein oder zwei Personen zu viel, oder? Es wirkt dann vor allem in der Pause, wenn sie nochmal Nachrichten haben, oder? Und, dann können sie nach 5 Minuten schwätzen, dann darf jeder noch ein Sätzchen sagen und dann geht der Match weiter, oder? Es sind zwar gute Sachen, die sie sagen, aber, es entstehen nicht so wirklich Gespräche, oder? Sondern es ist dann einfach so ein bisschen Abfragen, was meinst du, was meinst du, was meinst du? Nachher geht der Match weiter, oder? Also, dann wäre vielleicht weniger mehr, oder?
Ja, vielleicht müssen wir sich auch fragen, ob es unbedingt nötig ist, dass man die Heute-Sendungen noch reinquetschen muss. Also, wenn ich schnell der
das Wagner... Das ist auch eine heilige Kuh, gell?
Ja, der Wagner darf ansprechen. Karl Lauer gestern, oder eigentlich grundehrlich die Frage, wie schlägt man Brasilien, sagt er, weiss ich nicht. Ja, so ist es mir auch gegangen, als ich das gesehen habe. Aber ich schaue grundsätzlich bei den Engländern. Also BBC, ITV, BBC vor allem wegen Gary Lineker, der ist als Experte und Moderator eigentlich ja, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man dem so sagen darf. Kann alles, furchtbar sympathisch. Und das Expertenpanel, dort gibt es Alex Scott, wo schon während der Frauen-EM, glaube ich, war, immer wieder glänzt hat mit ihrem Auftritt auch. Gestern zum Beispiel ein Spiel gegen Brasilien hatten sie, wie gesagt, der Lineker, dann der Alan Shearer, der immer dort ist, Gilberto Silva, brasilianischer Nazi-Spieler und jetzt Spieler gegen unten oder Micah Richardson, der sehr unterhaltsam ist. Also besser kannst du es nicht machen. Meine zweite Anlaufstelle sind nachher auch die Deutschen, bei der Schweizer schaue ich eigentlich nicht. Das ist mir zu tröge, die Sprüche von wegen, es muss für alle sein, das zählt für mich nicht. Ich will da möglichst viel mitkriegen. Und, gestern zum Beispiel habe ich schnell reingezappt, da habe ich gesehen, Moderator nebenan, der Ratinho, den ich sehr lustig finde, aber als Dritten ist dort einer gehockt, den ich noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, wer das war. Das nützt mir dann auch nichts, aber es hat mich eh nicht dazu gebracht. Aber die beste Note für die Engländer sowieso.
Jetzt fällt mir auf, dass ich noch nie bei den Österreicherinnen gezappt habe. Und das ist ein Versäumnis, weil im Zweifel heute sitzt dort der Herbert Prohaska und ist einfach der Herbert Prohaska und das ist eigentlich immer schön. Schön lustig, schön unterhaltsam.
Stimmt.
Und ja, also, da
irgendwann notiere ich mir,
heute Abend wird auf den Österreicher geschaut. Weil heute spielt England gegen die USA und die Engländer, wenn England spielt, in der letzten, denke ich, sind sie anstrengender, also auch schon.
Ja, ist ein gewisses Maß an Chauvinismus spielt halt überall mit, oder wird ja uns im Land vorgeworfen, wenn die Schweiz spielt.
Ja, bei uns fällt es uns einfach nicht so negativ auf.
Ja.
Die anderen halt eben schon.
Was mir aufgefallen ist, dass ich mir furchtbar viel vorgenommen habe. Also, das mache ich sonst auch. Obwohl ich weiss, dass ich nie etwas einhalte, was ich mir selber verspreche. Viel zu labil. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich trinke jetzt kein Coca-Cola mehr, weil Coca-Cola Sponsor ist von der FIFA. Hat ungefähr knapp, grosszügig berechnet, eine halbe Stunde. Dann habe ich so ein Büchsli gesehen und gesagt, Cola aus der Büchse ist etwas vom Besten, was es gibt. Natürlich nur Original-Cola, nicht das Gesüßte oder mit, was ich weiß nicht. Cola schmeckt doch gut. Wieso muss man dort noch irgendwelche Geschmäcker rein tun? Das verstehe ich nicht. Cola mit Nuss- oder Vanillegeschmack.
Nuss habe ich jetzt noch nie, aber ja. Das ist vielleicht, wenn es länger ist, lässt stehen im Kühlschrank, off, dann kommt ein Nussgeschmack über.
Es kommt nicht vor, dass ein geöffnetes Cola-Büchse irgendwo länger rumsteht.
Ja, also ich sehe, erste Boykottversuche kläglich gescheitert.
Ja.
Jetzt sollten wir vielleicht vorher schauen. Brasilien, das ist die Affische am Montag, das spielt die Schweizer Nazi. Das nächste Mal, 5 Uhr Schweizer Zeit, heisst erstens ein bisschen büroverträglicher. Da kann man um Match am 11 Uhr am Morgen für den einen oder die anderen vielleicht ein bisschen mühsam gewesen. Also Brasilien, gibt es eine Chance, den zu sehen? Die Frage ist, lohnt es sich auch, den zu sehen aus Schweizer Sicht? Eine Information, die spannend ist, trägt uns der Kollege Christian Finkbeiner zu. Er ist am Tag nach dem Brasilien-Match sich mit dem einen oder anderen brasilianischen Journalisten austauschen, hat bei den Brasilianern reingelassen und festgestellt, dass der Neymar tatsächlich, potenziell vielleicht, am Montag gar nicht kann. Was, ich habe kurz mit dem Gerät und gesagt, er soll uns doch sagen, was das könnte bedeuten für das Spiel vom nächsten Montag.
Der starke Auftritt von den Brasilianern beim 2-0 gegen Serbien ist natürlich auch im Schweizer Camp zur Kenntnis genommen worden. Der Murat Yakin und sein Staff sind im Stadion gewesen, haben den Match gesehen und sie haben richtig geschwärmt von den Brasilianern, vor allem natürlich von der Offensive. Der Bialucci Tami hat vor allem aber auch das ganze Team gelobt. Es war wirklich eine Teamleistung gewesen und man hat gemerkt, dass die Schweizer richtig geschwärmt haben von dem brasilianischen Auftritt. Nichtsdestotrotz rechnen sie sich natürlich Chancen aus, dass sie gegen den Rekordweltmeister etwas holen können. Ob der Neymar spielt oder nicht, das ist natürlich ein zweites grosses Thema gewesen. Die brasilianischen Journalisten gehen davon aus, dass er nicht spielen wird gegen die Schweiz und auch nicht gegen Kamerun, sondern dass man den Neymar wird schonen für die entscheidenden K.O.-Spiele. Im Schweizer Lager ist es nicht so relevant, ob der Neymar spielt oder nicht. Sie sagen, letztendlich sei die Qualität der brasilianischen Offensive einweg so gross, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob jetzt der Neymar spielt oder nicht. Von dem her rechnen sie sowieso mit einem sehr schwierigen Spiel. Nichtsdestotrotz rechnen sie sich auch am Montag gegen den Rekordweltmeister etwas aus. Aber wie genau die Taktik ausgesehen wird, für das haben sie jetzt noch 3 Tage Zeit.
Ja, jetzt ist heute schon Freitag und nicht Dienstag, wie ich gemerkt habe, dann wäre es noch länger gegangen. Aber wenn er noch 2-3 Tage hat, um noch gesund zu werden, ja, wird man ihn wahrscheinlich schonen, wenn es wirklich so schlimm ist. Nur dort weisst du nie, wie schlimm ist es tatsächlich.
Beim Neymar. Ja. Der Fuss ist schon geschwollen gewesen,
das Ja gut, das ist vielleicht einfach auch wegen der Schuhe.
Meinst du, ja. Neue Schuhe angezogen, blattern?
Ja, dann drückt es auf der Seite halt das die Haut ein bisschen zusammen.
Aha. Ja, möglich.
Wie so ein Brot, das aus einer Form rausgewählt, wenn es backen wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und wenn du Schuhe abgezogen hast mit der Zeit, dann sich reguliert sich das wieder.
Ja, also ich würde ihm Neymar einfach etwas zurufen. Nimm dir Zeit, lass dich nicht stressen. Es gibt keinen Grund. Die WM ist noch lang.
Also die Hoffnung dann, dass es einfacher wird gegen die, für uns vielleicht ein Pünktchen mitzunehmen dort.
Ja, vielleicht, ja. Also meine, die Schweizer Nazi hat das ja schon geschafft, gegen Brasilien gut auszusehen. Der Wallon Berami kann uns ein Lied davon singen. Und der Neymar auch übrigens. Jetzt ist der Steven Zuber leider nicht dabei. Das ist natürlich eine Schwächung in diesem Zusammenhang. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, was sind 9 Stürmer beim letzten Mal zählen? Also man würde auch einen Ersatz finden für einen Neymar, der in der Offensive ein bisschen für Musik sorgen kann. Ich glaube, da dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. Die brasilianische Mannschaft, die ist schon sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Es gibt für mich wie 2 Punkte, die eigentlich für die Schweizer sprechen, die gut sind. Das erste, wo das Brasilien den ersten Match gewonnen haben. Also die haben schon mal 3 Punkte im Sack. Sie können wahrscheinlich irgendwo durch auch mit einem Punkt leben. Und der andere ist das, was ich schon bei unserem ersten Podcast gesagt habe, ist der Murat Yakin, der zur Höchstform aufläuft mit seinen taktischen Skills, wenn es gegen auf dem Papier unbezwingbare Gegner geht. Oder? Das hat er so zu Genüge bewiesen, dass er Mannschaften kann einstellen kann, perfekt gegen bessere Mannschaften. Punkt Neymar, ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist für Brasilien, wenn der, oder gut ist für die Schweiz, wenn der nicht spielt, weil ich glaube, es ist immer gut für eine Mannschaft, wenn sich nicht etwas auf einen allein konzentriert, dann haben die anderen auch mehr Freiheit und das sind ja zweifellos alles auch überragende Spieler, wo sie sonst noch aufbieten können. Ich meine, Gabriel Jesus, wo Topform ist bei Arsenal, Premier League Leader, wo nicht in der Stammformation ist jetzt gegen Serbien. Der wird dann wahrscheinlich spielen, wenn der Neymar nicht kann. Und also ich würde das überhaupt nicht als Schwäche sehen von Brasilien, sondern eher, dass die anderen noch mehr zur Erfaltung kommen und die können auch etwas. Defensiv gesagt.
Vielleicht wäre die Spur berechenbar, weil der Neymar sich doch oft sehr weit zurückgefallen lassen hat und dann wieder vorne gestochen ist, so wie überfallartig. Würden wahrscheinlich andere eher weniger machen, aber ja, ich bin völlig deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass die wirklich geschwächt sind, wenn der Neymar nicht spielt. Es ist vielleicht sogar ein diszipliniertes Auftreten dann und die Qualität, die sie haben, haben sie das letzte Mal nicht gehabt, wo man das 1-1 geschafft hat. Also die Mannschaft ist meiner Meinung nach deutlich stärker und deutlich besser organisiert als das letzte Mal. Und eben, die Leute, die in Hochform sind, oder Vini Junior auf der linken Seite, was der dort macht auf dem Flügel, das ist fantastisch zum Zuschauen. Also irgendwie musst du das stoppen. Die Serben haben sie ja versucht, die richtige Goalchance haben sie nicht gehabt. Die erste Halbzeit ist es nicht gelungen, dann hat Brasilien auftritt. Und irgendwann magst du dann einfach auch nicht mehr. Da kannst du taktisch so gut aufgestellt sein, wie du willst. Gegen die Qualität gibt es fast keine.
Ja, Taktikfrage wird spannend. Also was wir sicher wie können sagen, der Granit Xhaka wird wieder mehr Freiräume haben. Die Kameruner haben ja vor allem in der ersten Halbzeit rechten Schneid abgekauft. Ich glaube, das kann man so sagen. Haben ja eigentlich einen auf die Füße gestellt, 45 Minuten lang, und hat damit der Schweiz recht Probleme bereitet. Ich glaube, die Brasilianer werden sich mit dem nicht aufhalten, da jetzt allzu fest darauf einzugehen, was unsere eigentlich planen. Die versuchen, ihren Stiefel abzuspielen. Das sollte eigentlich gerade in einem Xhaka zu Pass kommen, was hilft, weil schließlich ist das unser bester Mann. Und dann, glaube ich, schon werden wir so Spurenelemente sehen von dem, was man gegen Ghana gesehen hat. Also, ich glaube, die Dreierkette dürfte die Chance gross sein, dass man da eine neue Defensivformation sieht. Und dann wahrscheinlich nicht mit dem... Wer hat links Schömert gespielt?
Genau, wer hat rechts gespielt?
Wer hat statt dem Rodriguez gespielt im Test? Hast du schon wieder vergessen?
Schömert!
Tatsächlich? Also da, eben, man wird wahrscheinlich den Rodriguez dort herstellen, dann wird man auf dieser Seite und dann drei innen. Oder man bleibt bei der Viererkette und sagt, man versucht den Akanji rauszunehmen, weil der schon gelb hat zum Beispiel. Und sagt, man braucht den gegen Serbien. Wobei, irgendwie fühlt sich das falsch an für mich, dass man nicht die beste Elf aufstellt für diesen Match. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwo einen Okafor werden sehen und... Und dass wir eine Dreierkette sehen, das wären so meine zwei Tipps. Und hoffen, dass der Ruben Vargas aufploppt und schnell über den Flügel ein bisschen Ärger macht. Irgendeines, zweines. Hat er nämlich gegen Kamerun als ein oder andere Mal nicht schlecht gemacht. Ja, damit sind wir am Ende. Du musst, glaube ich, sowieso jetzt dann zum FC Nordstern.
Aufgeschlossen, ich bin unter Zeitdruck, ich muss gehen, die warten
sehr auf gut mich. Ja. Sag schnell deinen Tipp.
Gegen Brasilien?
Ja.
Ja, ich muss da meine Worte Daten folgen lassen. Ich habe ja gesagt, der Muri ist unser Trumpf und darum tippe ich ein 1-1.
Oh, sehr gut. Dino, sag.
Ich habe schon durchgetippt, eigentlich, was ein Fehler war letztes Mal. Ich habe auch 1-1 getippt dort letztes Mal. Aber aufgrund von dem, was ich jetzt gesehen habe, würde ich gerne meine Meinung ändern, damit es nicht langweilig wird, auch 2-0 für Brasilien.
Ich glaube auch eher, dass Brasilianer am Schluss, aber es wird knapp. Ich glaube, es wird der Match sein, wo die Schweiz dann kann sagen, mit ein bisschen mehr Glück wäre sogar etwas Ding gewesen. Du kannst nicht jedes Mal einen Punkt holen gegen Brasilien. Aber ist okay. Und dann gegen Serbien wieder parat. Also 0-1. So, irgendwie. Richarlison setzt noch einen drauf. Nochmal schöner als das letzte Mal. Und dann ist es das. Apropos, das ist es. Das wär's. Seba, gute Fahrt.
Lohnt dich nicht verwirrt.
Ja, nicht telefonieren während dem Velofahren. Sonst halten sie dann an, wenn sie mit der Sirene vorbeifahren. Jetzt ist er weg. In der Tiefe vom Basler Wind.
Verschluckt.
Von Wind und
vom Moloch Basel.
Ja, es ist nicht das erste Aargauer Schicksal, wo im Basel ganz auf andere Wege geraten. Danke mal fürs Zuhören.
Wir kommen am nächsten Dienstag wieder, das ist wirklich wichtig.
Und dann hoffentlich mit dem Herrn Wendel immer noch. Ich hoffe, er ist bis dann angekommen mit dem Velo.
Und vergessen Sie nicht unseren Steilpass-Newsletter, den wir auf der seitenblick.ch bei der Sportberichterstattung über die WM überall findet.
Wie könnten wir den vergessen? Auf Wiederhören, merci für mal. Adieu.
Pro und Konter.